Das Thema Regierungs- bzw. Herrschaftswechsel wurde uns gerade beim Interview ganz plastisch vor Augen geführt. Da sind Menschen, die kommen einfach nicht los von Drogen. Man könnte jetzt sagen, eine merkwürdige Macht hat sie im Griff. Wir, die wir von außen drauf schauen, fragen uns vielleicht, wie kann man nur? Sieht der, sieht sie nicht, wie ihr das ganze Leben entgleitet, wie man seine Wohnung verliert, seine Freunde und seine Familie vor den Kopf stößt, vielleicht sogar in die Beschaffungskriminalität abdriftet. Aber wenn man jetzt die Perspektive mal wendet, aus der Perspektive des Süchtigen, kann man das dann schon verstehen, den Wunsch, endlich nichts mehr zu spüren. Die Traurigkeit, die Verzweiflung zu vergessen und sich wenigstens für kurze Zeit mal gut und stark zu fühlen. Da denkt man nicht an morgen, da will man unmittelbar Befriedigung durch diesen Stoff. Und wenn einem das dann einer verwehren will, das ist dann nicht mein Freund, sondern das ist mein erbitterter Gegner. Der nimmt mir ja was weg, was mich jetzt mir unmittelbar subjektiv hilft. Und ich finde, genau das ist ein super Bild für eine Problemstellung, mit der wir alle zu kämpfen haben. Jesus hat das im Vaterunser, diesem berühmten Gebet, das er seinen Anhängern beigebracht hat, auf eine eindrückliche Formulierung gebracht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wenn man das zum ersten Mal so hört, denkt man, es ist ja total kontraintuitiv, nicht? Wenn wir das hätten formulieren sollen, hätten wir doch wohl gesagt, mein Reich komme, mein Wille soll geschehen. Denn die Logik lautet doch, umso mehr ich von meinem Willen verwirkliche, desto mehr gedeiht mein Leben. Und dass genau das zuweilen eine Milchmädchenrechnung ist, das zeigt uns der Blick auf so eine Suchtarbeit, wie sie im neuen Land stattfindet. Es gibt Situationen, wo uns unser eigener Wille kaputt machen kann. Wo dieser Wille selbst eine Neuausrichtung braucht, wo wir Maß nehmen müssen an einem heilvollen, einem guten Willen, wie es in so einer Suchtarbeit dann auch therapeutisch geschieht. Und Jesus, der nimmt Maß an seinem himmlischen Vater, um im Zweifel zu wissen, wie er seinen eigenen Willen ausrichten soll, sodass sein Reich kommt, also Gottes guter Wille Einfluss auf diese Welt nimmt. Das soll der Maßstab sein. In der Arbeitswelt würde man sowas vielleicht heute neudeutsch Benchmarking nennen. Woran soll sich unser Wille orientieren? Wann ist er gut? Antwort, wenn er sich an Gottes Reich und seinen Maßstäben orientiert. Wo Gottes Einfluss und Macht zunehmend, wo Menschen sich an den Wertehierarchien des Reiches Gottes orientieren, also einander verbunden sind, der Wahrheit die Ehre geben und so weiter. Wo immer wir das in unserem Umfeld etablieren, da sind wir auf dem richtigen Weg. Viele Leute haben ja ein grundsätzliches Problem mit Macht, nicht? Macht ist hier nicht das Problem und auch Hierarchien sind nicht grundsätzlich gut oder schlecht. Aber es kommt natürlich darauf an, entscheidend darauf an, dass Macht und Hierarchien in einem guten Sinne, nämlich zum Wohle aller, genutzt werden. Wenn mich ein Bus überrollt, dann freue ich mich, dass mich weder der Krankenwagenfahrer noch der Pförtner des Krankenhauses hinterher wieder zusammenflickt, sondern ein Arzt aus der Chirurgie. Ich muss sagen, ich bin total altmodisch und ich will auch nichts von flachen Hierarchien hören, wo Arzt und Pförtner zusammen im Stuhlkreis sitzen und sagen, ach hey, Pförtner, heute bist du mal dran, sollst dich auch mal gut fühlen. Nein, nein, es soll der oben stehen, der es kann, nicht der es will. Denn der Preis für die gute Laune des Pförtners, der wäre einfach in dem Fall zu hoch. Ich wäre dann nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach hinterher tot. Aber das andere, das muss natürlich auch gesagt werden, Macht und Hierarchien werden missbraucht. Der Mensch neigt dazu, seinen eigenen Willen, seine unmittelbare Befriedigung für wichtiger zu erachten als Gott und Mitmensch. Und da sagt Jesus, es wird ja viel danach geschrien, dass ich was verändern muss. notfalls auch die Regierung. Aber die Fehlbarkeit eurer inneren Regierung, eures Willens, die solltet ihr viel mehr im Blick haben. Denn da steckt ein riesen Missbrauchspotenzial drin. Stellt euch das mal vor, wie sich die Welt verändern würde, wie sich Hannover, wie sich unser Zuhause verändern würde, wenn wir alle, die wir heute hier sitzen, danach leben würden: Gott, dein Wille geschehe. Und ich habe uns heute eine Geschichte mitgebracht, wo jemand dieses Gebet offensichtlich nicht gebetet hat. Geht auch gar nicht, da es eine Geschichte aus dem Alten Testament ist, also aus der Zeit vor Jesus. Aber es ist jemand, der durchaus auch in der heutigen Zeit leben könnte. Jemand, der nicht einmal auf die Idee kommt, dass seine Macht eine verliehene ist und er sich irgendwann dafür verantworten müsste. Wenn man ihn gefragt hätte, warum machst denn du das, dann hätte er wahrscheinlich voller Unverständnis gesagt, naja, weil ich es will und weil ich es kann. Und wir sehen dann aber, wie Gott im wahrsten Sinne des Wortes Hand anlegt und ihm etwas ins Stammbuch schreibt. Ich lese aus dem Propheten Daniel im 5. Kapitel. Da heißt es, der babylonische König Belsazar, der gab ein prächtiges Festmahl für die 1000 wichtigsten Männer seines Reiches. Also große Party. Er saß ihnen gegenüber zu Tisch und trank Wein. Und im Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Er wollte selbst daraus trinken, aber auch die mächtigen Männer seines Landes sowie seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken lassen. Man brachte ihm also die goldenen Becher, die man aus dem Tempel, dem Haus Gottes in Jerusalem mitgenommen hatte, und alle tranken daraus. Und während sie ihren Wein tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein, also alle Materialien dabei. Plötzlich erschienen Finger wie eines Menschen Hand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, die dem Leuchter und dem König gegenüber lag, sodass der König den Rücken der schreibenden Hand sehen konnte. Da wurde der König blass, Furcht überkam ihn und er wurde so kraftlos, dass seine Knie schlotterten und nachgaben. Und der König rief laut, man solle die Zauberer, Astrologen und Wahrsager hereinbringen. Er sagte zu den Weisen von Babel, wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll in königliche Purpurgewänder gekleidet werden, eine goldene Kette um den Hals tragen und er soll zum dritthöchsten Herrscher meines Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei, es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Da wurde die Furcht des Königs noch größer und alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Auch die führenden Männer seines Landes waren zutiefst bestürzt. Als die Königin Mutter die Worte des Königs und seiner Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte, lang lebe der König, du brauchst nicht zu erschrecken oder blass zu werden. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Während der Herrschaft deines Vaters zeigte sich, dass er mit Erkenntnis, Verstand und Weisheit gesegnet ist, von der Art, wie sie sonst nur bei den Göttern gefunden wird. Dein Vater Nebukadnezar machte ihn zum Obersten aller Zauberer, Zeichendeuter, Astrologen und Wahrsager Babels. Eben deshalb, weil er so außergewöhnlichen Verstand, Geist und Klugheit besitzt, die sich in der Deutung von Träumen und im Enträtseln von Geheimnissen zeigen. Und dieser Mann heißt Daniel, aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen, er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können. Also wurde Daniel vor den König geführt. Und Daniel antwortete dem König, behalte deine Geschenke und deine Belohnung, gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar Herrschaft, Macht und Ruhm und Ehre gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen lebten in Furcht und Schrecken vor ihm, weil Gott ihm eine besondere Fülle an Macht verliehen hatte. Er tötete, wen er töten wollte und ließ am Leben, wen er verschonen wollte. Er brachte zu Ehren, wen er ehren wollte und brachte zu Fall, wen er demütigen wollte. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Man verstieß ihn aus der Gemeinschaft der Menschen Er wurde in seinem Wesen wie ein wildes Tier und hauste unter wilden Eseln. Was er hier beschreibt, ist im Grunde genommen, der Typ ist wahnsinnig geworden und wurde dann sozusagen irgendwie aus dem Verkehr gezogen. Wo waren wir? Genau, er fraß Gras wie die Rinder und sein Körper wurde vom Tau des Himmels durchnässt und zwar so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Herrschaft ausübt über alle Reiche der Menschen und dass er die Regierungsgewalt gibt, wem er will. Du, Belsazar, bist sein Sohn und Nachfolger, du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott. Also mit anderen Worten, du hast nichts gelernt aus der ganzen Geschichte. Sondern warst überheblich gegen den Herrn des Himmels und hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihnen getrunken, du und die mächtigen Männer in deinem Reich, deine Frauen und Nebenfrauen. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisenholz und Stein. Dabei können diese Götter weder hören, noch sehen, noch irgendetwas wissen. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, dem hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Diese Worte bedeuten Folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Tekel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Da kleidete man Daniel auf Belsazars Befehl in königlichen Purpur und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der Drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsazar, der babylonische König, getötet. Man muss sich vorstellen, der babylonische König war damals der Anführer einer Supermacht. Babylonien war die damalige Weltmacht par excellence. Und wer diese Geschichte hörte damals, wunderte sich nicht, dass dieser Mann in seiner Macht durch nichts begrenzt war. Er stand an der Spitze aller menschlichen Hierarchien und machte sprichwörtlich, was er wollte. Mein Wille geschehe. Das war sein Credo. Wenig überraschend werden wir Zeuge einer Party, genauer gesagt eines Saufgelages. Frauen jeglicher Couleur sind auch dabei. Ich habe ein bisschen so Kommentare gewälzt, ist alles sprachlich nicht so ganz leicht, aber es wird darauf hingewiesen, dass hier von Handlungen die Rede ist, die andernorts auch mit Vergewaltigen übersetzt werden. Also kurzum, hier macht ein Mensch, was er machen kann, wenn ihn nichts begrenzt, wenn sein Wille geschieht. Und wenig überraschend ist König Belsazar auch nichts mehr heilig, sodass er die heiligen Gefäße, die man bei der Plünderung Jerusalems aus dem dortigen Tempel mitgenommen hatte, für seine Orgie zweckentfremdet. Wer sich selbst ganz oben wähnt, der lässt keinen Platz mehr für einen Gott oder für das Heilige. Als er dann noch die babylonischen Regionalgötzen beschwört, ist dann offenbar für Gott das Maß voll und es folgt ein Lehrstück, das uns daran erinnern soll, dass beim Thema Macht stets Gott seine Hand im Spiel hat, ob ein Mensch das nun anerkennt oder nicht. Und dass zweitens, egal wo wir auf der Skala menschlichen Einflusses stehen mögen, Gott Rechenschaft fordert, ob wir sie zum Guten oder zum Schlechten nutzen, ob wir sinnvoll, das heißt im Sinne einer größeren Sache, im Sinne des Reiches Gottes damit umgehen, oder ob wir sie lediglich zum eigenen Vorteil nutzen, um unseren Willen und die Vergrößerung unserer Einflusssphäre durchzusetzen. Letzteres tut Belsazar und er bekommt die Quittung, zwar schriftlich und öffentlich. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. An der Wand des Königspalasts erscheint eine Hand, die das Urteil über seine Herrschaftsausübung in drei Worten präzisiert. Gezählt, gewogen, geteilt. Also der Prophet Daniel besorgt dann die Auslegung, die Tage deiner Herrschaft sind gezählt, denn keiner hat seine Macht ewig. Wir müssen nur in die jüngere Geschichte gucken, nicht? Auch das tausendjährige Reich Hitlers währte aller Rhetorik zum Trotz nur 13 Jahre. Zum Vergleich die ewige Angela Merkel brachte es immerhin auf 5 Jahre länger als das tausendjährige Reich, 18 Jahre und 3 Monate. Und selbst ein Herr Putin wird, so viel steht fest, irgendwann abtreten. So, gewogen, Macht und Einfluss hast du nicht für die Galerie, egal wo du bist, sondern du hast es, um diese Welt besser zu machen, gerechter, menschlicher, fröhlicher, gesünder, mit weniger Leid. Und wenn du meinst, du lässt dir das nicht vorschreiben, dann sagt Gott, doch, schau an die Wand, ich gebe es dir schriftlich. Du bist gewogen und zu leicht befunden. Das heißt, es gibt einen Maßstab, nach dem diese Welt beurteilt wird, und der ist nicht deiner und unserer Willkür überlassen. Den macht der, für dessen kommendes Reich wir immer im Vater unser beten, dein Reich komme. Und dass dieses Reich kommt, ist kein frommer Wunsch, sondern es ist Gottes Versprechen. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt, heißt es im 2. Petrusbrief. Um hier schon mal so ein kleines Zeichen zu setzen, platziert er ausgerechnet im Zentrum der Macht der damaligen Welt so ein Graffito an der Wand. Du bist gewogen und zu leicht befunden. Durchgefallen, 6 Sätzen. Gott, ein Performance-Künstler, ein himmlischer Party-Crasher. Ich liebe biblische Geschichten. Und die Konsequenz von alledem, geteilt. Teilung, Zerschlagung. Dein Reich ist hiermit am Ende. Gegen Gottes Willen hat nichts dauerhaft Bestand. Es zerfällt. Das neue babylonische Reich zerfällt in das der Meder und Perser. Dann kommen die Griechen und die Römer, und jetzt überspringen wir mal ein paar, dann kommen die Amis und die Russen, jetzt die Chinesen. Aber was wir alle so leicht vergessen, weil wir ja nur diesen kleinen Zeitausschnitt haben in unserem Leben, die gehen dann auch wieder. Ich fand das nett, dass in Karl-Marx-Stadt, da wo der Nischel, also das Denkmal von Karl Marx, gestanden hat und die angeblichen ewigen Wahrheiten des Marxismus-Leninismus verkörpern sollte, dass da so ein wackerer, bluesbegeisterter Pfarrer war, Theo Lehmann hieß er. Der hat ein Lied komponiert, das heißt, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Das ist im Osten Deutschlands, ich war ja 10 Jahre in Potsdam, relativ bekannt, und ich zitiere mal daraus. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Man ahnt es, das Lied hat die DDR-Führung nicht so gern gehört. Die Stasi hat versucht, auch Lehmann wirklich kaputt zu machen. Sie haben die Bremsen seines Autos angesägt, sie haben seine Frau psychisch zersetzt, sie haben Lügengeschichten über ihn in Umlauf gebracht. Aber die gute Nachricht ist, er ist noch da. Sozialismus, Stasi und Nischel sind weg. Karl-Marx-Stadt gibt es nicht mehr. Chemnitz heißt jetzt der Ort. Als Steigerung fällt mir jetzt eigentlich nur noch das himmlische Jerusalem ein. So kann es weitergehen, finde ich. Sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das wäre doch was. Amen.